Einfach besser essen. Sascha Waleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Waleczek. Ich bin diplomierte Ernährungstherapeutin und für alle, die neu hier sind, wollte ich mal sagen, was hier so mein Ansatz ist. Also es geht darum, dass wir natürlich einfach besser essen. Aber mein großes Ziel ist es immer, dass ihr die Hintergründe, dass ihr die Zusammenhänge versteht, warum wir etwas in der Ernährung machen, weil dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr etwas macht oder es nicht macht. Und deswegen freue ich mich immer so, wenn so vertiefende Fragen kommen, die ihr mir schickt. Und nach den letzten paar Folgen sind einige Fragen zusammengekommen und ich weiß, wir haben eigentlich gesagt, wir machen diesmal eine Zuckerfolge. Die schiebe ich ein bisschen nach hinten, damit ich jetzt mal noch eure Fragen dazwischen beantworten kann. Die haben eine ganz große Bandbreite. Wir reden über Eiweiß, wir reden über Koffein, wir reden aber auch zum Thema Kohlenhydrate, was ja das Thema der letzten zwei Folgen war. Und nächste Woche geht es dann auch wieder weiter mit dem Zucker und auch mit den künstlichen Süßstoffen. Aber gehen wir es der Reihe nach durch. Also, die erste Frage kam von der Claudia. Sie sagt, ich bin schon seit einem Jahr bei der Faustformel und es hat sich schon viel verändert. Was ich mich schon länger frage ist, macht es Sinn, mittags die Kohlenhydrate zu streichen, wenn ich abends eine Pizza essen möchte beziehungsweise eine größere Portion Nudeln oder Reis? Ich weiß, ich könnte den 80-20-Moment machen, will aber wissen, ob es prinzipiell Sinn macht. 80-20-Moment ist im Faustformelsystem der Ausdruck für, wir machen eine Ausnahme. Ist ganz wichtig, wir sündigen nicht, wir machen keinen Cheat Day, wir betrügen nicht und schwindeln nicht, sondern hin und wieder gönnt man sich einfach was und isst etwas nur aus Genuss. Wir essen immer genussvolle Dinge, also jedes Essen soll schmecken, aber hin und wieder isst man einfach nur zum Spaß. Und damit wir das nicht bewerten, damit wir nicht sagen, das ist gut, wir haben gesündigt oder schlecht oder irgendwie und das Essen gut und schlecht und Sünde und Nichtsünde einteilen, gibt's dem den neutralen Ausdruck 80-20-Moment. Das kommt von daher, mach's die meiste Zeit, also 80% der Zeit richtig. Dann kannst du 20%, also hin und wieder, machen, was du willst. Deswegen, das ist der 80-20-Moment. Okay, aber sie will wissen, also hin und wieder darf man sowieso alles, aber sie will wissen, macht es prinzipiell Sinn, dass wenn ich sage, ich will am Abend mehr Kohlenhydrate, Pizza, Nudeln oder so essen, dass ich es mir aufspare? So, also da muss man mal ein paar Dinge besprechen. Das erste ist beim Abnehmen, und den meisten Leuten geht es ums Abnehmen. Beim Abnehmen geht es im Endeffekt immer nur darum, wie viel Kalorien du an einem Tag gegessen hast. Das bestimmt, ob du abnimmst. Es ist egal, ob das jetzt Keto oder vegan oder Low Carb oder irgendwas ist. Im Endeffekt zählen die Kalorien, die du gegessen hast. Was wir mit unserer Art der Zusammensetzung der Mahlzeiten bezwecken, ist, wie hungrig du bist, ob du dann von Natur aus automatisch mehr isst oder weniger isst. Also es geht darum, wie wirkt die Mahlzeit in deinem Körper, aber ob du abnimmst oder nicht, im Endeffekt geht es um die Kalorien. Ja, das heißt, wenn man von dem her betrachtet, wenn ich sage, okay, ich möchte am Abend mehr Nudeln essen und ich esse zu Mittag nicht, habe ich die gleiche Anzahl an Kalorien gegessen. Von dem her wäre das sinnvoll, dass ich sage, ich habe mir die Kalorien zum Mittag gespart und habe sie dann am Abend gegessen und damit bin ich auf die gleiche Kalorienzahl gekommen und das war mein Ziel. Ja, also von dem her würde es absolut Sinn machen. Da gibt es ja noch ein anderes Konzept, eine andere Theorie, warum Menschen zu dick sind und warum, wie man abnimmt. Und das ist das Insulinmodell des Abnehmens. Und da geht es darum, dass man sagt, wenn der Blutzucker sehr stark ansteigt und dann wieder stark abfällt, dieser überschüssige Blutzucker, das habe ich schon mal in einer Folge erklärt, dieser überschüssige Blutzucker, der wird ja dann in Fett umgewandelt. Und vor allem, wenn der Blutzucker stark abfällt, führt es bei vielen Leuten zu Heißhunger. Und da geht es also immer darum, nicht wie viele Kalorien du gegessen hast an einem Tag, sondern wie stark lässt ein Lebensmittel oder eine Mahlzeit deinen Blutzucker ansteigen. Und es ist auch ein bisschen ein Konzept, das hinter der Faustformel steckt. Das ist nicht alles, was die Faustformel ist, aber ein Ziel des Faustformelsystems ist, dass wir den Blutzucker stabilisieren. Und wenn ich jetzt von Faustformel rede und das für dich vielleicht neu ist, ich verlinke euch das Faustformel-Post oder wird es erklärt. Die Faustformel ist die Regel, also die Formel, mit der wir unsere Mahlzeit zusammenstellen, und zwar jede Hauptmahlzeit. Und es besteht immer aus einer Handtellergröße Eiweiß, also zum Beispiel eine Handtellergröße, also ist deine Hand ohne die Finger, Fleisch oder Fisch oder Tofu oder Käse. Und dazu kommt dann eben maximal eine Faustgröße stärkehaltige Kohlenhydrate. Um die geht's hier bei dieser Frage, also Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot. Und dazu kommen noch mindestens zwei Fäuste Gemüse. Und damit haben wir dann diese Mahlzeit. Und jetzt geht's eben darum, wenn ich jetzt kann ich bei einer Mahlzeit diese Stärkefaust, die Kartoffeln, die Nudeln oder den Reis ganz weglassen und dafür bei einer anderen Mahlzeit doppelt so viel essen? Und die Sache ist die, dann würde bei der einen Mahlzeit der Blutzucker nicht ganz so hoch ansteigen, bei der anderen aber relativ hoch. Und jetzt wissen wir, und mir geht's ja immer um die Signale deines Körpers, auch um die hormonellen Signale. Und wir wissen, wenn der Blutzucker stark ansteigt, dann wird erstens mal dieser überschüssige Zucker in Fett umgewandelt. Und wenn ich von Zucker rede, also Kohlenhydrate wie alles, was aus Getreide ist, also Mehl und Pizza, also Pizza und Nudeln, die werden im Körper zu Zucker umgewandelt. Wird also im Zucker umgewandelt, der Blutzucker steigt und dieser überschüssige Zucker, den ich ja dann am Abend gerade nicht brauche, der wird dann in Fett umgewandelt. Aber was für mich viel wichtiger ist, weil wie gesagt die Kalorien waren die gleichen, ist, wir wissen, dass wenn wir viele Kohlenhydrate essen und wenn der Blutzucker stark ansteigt, bei manchen Menschen fällt er dann relativ schnell wieder ab und zwar sehr stark. Und dieser Abfall kann sehr unangenehm sein und bei einigen Leuten, die empfindlich sind, zu Heißhungerattacken führen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn man viele Kohlenhydrate isst oder je mehr Kohlenhydrate man bei einer Mahlzeit isst, umso mehr isst man dann bei der nächsten Mahlzeit. Also deswegen, wie wir die Mahlzeit zusammenstellen, hat Auswirkungen, wie viel wir später essen werden. Und das sind dann die Sachen, wo ich dann anfange zu sagen, kalorienmäßig wäre es egal. Vom Blutzucker her wäre es günstiger, wenn man nicht diesen großen Berg hat, also diese große Pizza- oder Nudelportion. Mir geht es dann immer auch noch um was anderes. Ich will, dass ihr alle von diesem Diätdenken wegkommt. Ja, also dieses, ich muss brav sein, ich muss verzichten und diese Herumrechnerei. Ich sage immer, Ernährung ist keine Buchhaltung. Iss so viel, wie dein Körper gerade braucht, wie du hungrig bist und dann hörst du auf. Und hin und wieder essen wir auch nur zum Spaß, weil es ein Feiertag ist. Das ist total okay. Aber die meiste Zeit hören wir auf unseren Körper und essen das und so viel davon, wie wir hungrig sind und dann hören wir auf. Und wenn wir diese Signale aber externalisieren, also wenn wir sie nach außen verschieben und sagen, wie groß darf die Portion sein, wie viele Kalorien sind das, was hat die Sascha sonst irgendwer anderer gesagt und dann immer so hinsparen, dann glaube ich, dass das für viele ein bisschen ein ungesunder Zugang zur Ernährung ist. Also meins ist es nicht, das ist eine freie Wahl. Wie gesagt, grundsätzlich spricht nichts dagegen vom Abnehmen her, von den Signalen im Körper spricht ein bisschen was dagegen, also dann würde ich es vielleicht nicht regelmäßig machen. Und ich persönlich bin kein Fan von dieser Herumrechnerei, sondern esse das und so viel, wie ich gerade brauche und dann höre ich auf. Und manchmal sind es mehr Nudeln und manchmal sind es weniger und manchmal ist es eine ganze Pizza und dann wieder nicht. Deswegen, das wäre so mein Ansatz. Ich hoffe, das hat es halbwegs klar gemacht. Dann habe ich die nächste Frage von der Ingrid. Sie sagt, ich wünsche mir eine Folge zum Thema, wie geht man es an, wenn man wirklich viele Kilos verlieren möchte. Und dazu möchte ich gleich was sagen, wenn es da irgendein Thema gibt, gerade heute, wo wir über so verschiedene Sachen reden, wo ihr sagt, dazu möchte ich mehr wissen, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Also man kann ja beim Podcast, also gerade bei Spotify zum Beispiel, auch drunter schreiben oder bei YouTube. Weil ich, wenn ich was höre, was euch interessiert, mache ich ganz gerne eine längere, vertiefende Folge dazu. Also, sie wünscht sich eine Folge, wie geht man es an, wenn man ganz viel abnehmen möchte? Sie sagt, ich bin 54 Jahre alt, 1,74 groß und wiege 115 Kilo. Gestartet habe ich im Oktober mit 119 Kilo. Das Abnehmen klappt gut und ich habe schon viele gute Angewohnheiten etabliert und dann erklärt sie so ein bisschen, was sie macht. Aber sie sagt, im letzten Podcast habe ich erfahren, dass ich mir kein Zielgewicht als Ziel setzen soll. Ich wünsche mir, 44 Kilo abzunehmen, dann habe ich mein Wohlfühlgewicht erreicht. 4 Kilo sind schon weg. Und da geht es um die Folge mit den Neujahrsvorsätzen, wo wir gesagt haben, mach dir keinen Neujahrsvorsatz als Gewichtsziel. Und das möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer erklären, weil natürlich ist es toll, wenn sie sich als Ziel setzt, 44 Kilo abzunehmen. Das Problem, das wir kriegen, ist, wenn wir dieses Ziel mit einem Datum in Verbindung bringen. Sagen wir, müssen 44 Kilo abnehmen bis, ich sage jetzt was, 1. Juli, 30. Dezember, keine Ahnung, bis Weihnachten, bis zum Hochzeitstag. Und dann ist noch immer das ganze Gewicht in einem langen Zeitraum kein Problem. Problematisch wird es, wenn wir es anfangen runterzubrechen. Normalerweise kann man damit rechnen, dass man circa ein halbes Kilo bis Kilo pro Woche abnehmen kann. Ja? Und wenn man jetzt sagt, okay, wir rechnen einfach als pauschal mal und sagen, sie möchte 44 Kilo in 44 Wochen abnehmen, dann ist es sportlich, aber das ist ein schönes Ziel. Problematisch wird es, wenn wir sagen, okay, aber das heißt, in den ersten 4 Wochen muss sie 4 Kilo abgenommen haben und in den nächsten 4 Wochen wieder 4 Kilo. Und das ist deswegen problematisch, weil Gewicht schwankt, weil dein Körper sich verändert, weil Gewichtsschwankungen um 1 bis 3 Kilo völlig normal sind. Ja, das heißt, man hat einfach ein bisschen mehr Wasser eingelagert oder mehr getrunken, war weniger am Klo, hat sich mehr oder weniger bewegt, Wetter trocken, mehr getrunken, weniger getrunken. Es gibt 100 Gründe, warum das so ist. Und diese Schwankungen sind ganz normal. Und jetzt sagen wir mal so, sie hat sich am Ende der ersten Woche an einem Tag gewogen, an dem sie weniger im Darm hatte, mehr am Klo war und was immer sonst, hormonell hat es bei ihr auch besser gepasst. Und dann war sie an der unteren Grenze von den Gewichtsschwankungen. Und alles super, weil die Waage hat dann halt weniger angezeigt. Und dann vergeht die Woche und am Ende dieser Woche ist es aber, hat sie vielleicht mehr Ballaststoffe im Darm, die Wasser gebunden haben. Und vielleicht hat sie viel Sport gemacht und der Sport bindet nochmal Wasser im Gewebe. Oder sie ist hormonell an einer anderen Stelle, wo es eben jetzt irgendwie anders ausschaut und sie ein bisschen Wasser eingelagert hat. Und plötzlich ist nicht ein Kilo weg, sondern ist es gestanden oder sie wiegt sogar ein halbes Kilo mehr als vor einer Woche. Völlig normal. Es hat nichts, sagt überhaupt nichts darüber aus, wie viel Fett sie abgenommen hat, sondern es sind normale Gewichtsschwankungen. Was zählt, ist nur der Durchschnitt über die Monate, ob es runtergeht. Und ich mache gern mal eine ganze Folge zum Thema, wie wiegt man sich richtig und was sind für Gewichtsschwankungen, sind normal und was tut man dafür und dagegen. Aber was ich damit sagen will, ist, das Gewichtsziel von minus 44 Kilo ist super. Ja, wunderbar. Aber setz dir kein Ziel im Sinn von, das muss erreicht sein bis 30.09. Und vor allem auch, wenn du dir das Ziel setzt, brich's nicht runter auf Monatsziele. Und es wird auch so sein, dass dazwischen mal dein Gewicht 1, 2, 3 Wochen steht. Aus den verschiedensten Gründen. Weil das passieren kann. Weil du dazwischen auf Urlaub warst, weil irgendwie es war stressig, du hast weniger geschlafen, auch da gibt's wieder 100 Gründe und es ist total normal. Was wir sehen wollen, ist einen Trend, der stetig nach unten geht. Und wenn es mal gar nichts weitergeht, dann muss man schon das hinterfragen und eingreifen. Also ich bin nicht dafür, dass wir das Gewicht ignorieren. Aber das Ziel, das wir uns setzen für bis Ende Jänner, bis Ende Februar, müssen die Dinge sein, die wir uns vornehmen, die wir beeinflussen können. Und beeinflussen kannst du, wie oft du frühstückst. Wann du schlafen gehst, ob du mehr zu Fuß gehst, ob du jeden Tag frisch kochst, ob du darauf achtest, dass jede Mahlzeit genug Eiweiß hat. Das sind die Dinge, die du beeinflussen kannst. Was du nicht beeinflussen kannst, ist morgen minus 300 Gramm auf der Waage. Das kannst du indirekt beeinflussen, aber das kannst du dir nicht vornehmen. Ich kann mir nicht vornehmen, morgen wache ich mit minus 500 Gramm auf. Aber ich kann mir vornehmen, morgen in der Früh trinke ich als erstes ein großes Glas Wasser und dann mache ich mir ein Frühstück, das ich in Ruhe esse. Ja, und deswegen, das meine ich mit den Zielen, die du setzt. Das Ziel finde ich super, Ingrid, mach das. Ich bin überzeugt davon, dass du es schaffst. Und ob es am Ende dann 38 Kilo weniger waren oder 50 Kilo statt der 44, ist total egal. Wir haben auch Frauen gerade in deinem Alter, also auch über 50 und auch mit weit höherem Gewicht schon dabei gehabt und haben 70 Kilo und mehr abgenommen und gehalten. Also das ist alles alles realistisch. Worum es mir geht, ist, dass du dir keine Gewichtsziele setzt, von denen du dich frustrieren lässt, weil du sie dann eben von einer Woche auf die nächste nicht erreichst. Okay, Themenwechsel total. Die Julia aus Salzburg hat 2 Fragen. Und zwar einmal ist, wie wichtig ist das Trinken von Wasser für den Setpoint? Das war eine frühere Frage, die Folge, die ihr euch anschauen könnt, für den Setpoint und das Abnehmen. Und es ist so, Wasser ist einfach total wichtig für unseren Körper. Es gibt keine Zelle, die gut funktioniert, wenn sie nicht ausreichend Wasser hat. Und deswegen ist natürlich auch fürs Abnehmen genug Wasser trinken extrem wesentlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es hat irgendeine bestimmte Wirkung, die den Setpoint verschiebt oder nicht. Der zweite Punkt, der mich beim Trinken, der immer ganz wichtig ist, finde ich, dass viele Leute, die anfangen, sich besser zu ernähren und versuchen, ihr Hunger- und Sättigungsgefühl wieder zu entdecken, ist, dass sie oft von Hunger und Durst nicht unterscheiden können. Und dann isst man etwas, obwohl man eigentlich durstig gewesen wäre. Und deswegen ist es schon gut, darauf zu achten, dass man ausreichend trinkt und vielleicht einmal, wenn man hungrig ist, zuerst ein Glas Wasser trinkt, um zu schauen, ob es vielleicht doch nur Durst war. Das sind die 2 Sachen, die mir quasi in Bezug zum Abnehmen dabei einfallen. Ihre 2. Frage, was mache ich am besten, wenn ich mich beim Abendessen satt gegessen habe, aber kurz vorm Schlafengehen, also zum Beispiel um 22 Uhr, schreibt sie, nochmal der Hunger kommt? Und es ist ganz einfach und es ist etwas, was mich immer so ein irritierendes Falsch, aber was mir immer wieder auffällt, ist, ich kriege irrsinnig oft Fragen mit, darf ich das, soll man das, ist das erlaubt? Und es ist so eine Sache mit dem Essen, darf ich da noch was essen? Und ich will ja, dass wir wegkommen von den externen Signalen und dass ihr einfach in euren Körper reinhören könnt. Und es ist so ein bisschen, vielleicht würde man das als intuitives Essen bezeichnen. Das funktioniert aber nur, wenn die Signale im Körper in Ordnung sind. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass wir müssen lernen, den Signalen des Körpers zu vertrauen. Und es fängt damit an, dass wir ihnen von Anfang an vertrauen. Und das heißt, dass wir sie ernst nehmen. Und wenn der Körper sagt, ich bin hungrig, dann essen wir was. Und wenn wir satt sind, hören wir auf. Genauso wie wenn wir müde sind, ist nicht, was mache ich müde, was kann ich essen, wenn ich müde bin. Wenn du müde bist, solltest du dich ausruhen. Dann brauchst du vielleicht mehr Schlaf. Ja, also deswegen versuch, auf deinen Körper zu hören. Versuch, die Signale wahrzunehmen und sie auch ernst zu nehmen. Also auch sie zu respektieren. Und nicht zu sagen, Hunger, da müssen wir durch, weil wir wollen ja abnehmen. Nein, Hunger heißt Hunger. Und Hunger müssen wir was essen, damit er auch dann satt signalisieren kann. Das heißt, wenn du um 22 Uhr hungrig bist, obwohl du deiner Meinung nach doch genug gegessen hast zum Abendessen, dann isst du was. Es ist schon so, dass es gibt so verschiedenste Sachen. Und es ist eine, diese Mahlzeiten, also diese Zeiten, wo wir essen sollten, da gibt es so viele verschiedene Untersuchungen und Meinungen, die unterschiedliche Dinge aussagen. Und wenn es ganz viele verschiedene Meinungen gibt in der Wissenschaft und jeder hat was Positives zu was anderem zu sagen, dann heißt es für mich immer, dass es nicht eine Sache gibt, die wirklich gut ist und die anderen sind wirklich schlecht, sondern es ist wahrscheinlich nicht kein großer Unterschied. Ja? Und es ist gerade bei diesen Mahlzeiten so. Ja, es gibt so Dinge, dass man sagt, man sollte so 3-4 Stunden vor dem Einschlafen aufhören zu essen, weil man dann, wenn man schläft, mehr Wachstumshormone ausschüttet und es ist wichtig für unsere Gesundheit und Anti-Aging und so. Auf der anderen Seite gibt es Studien, die zeigen, wenn man direkt vor dem Einschlafen eine Mahlzeit isst mit 30 bis 40 Gramm Casein, vor allem aber Eiweiß, aber vor allem Casein ist da gut, dann baut man besonders viel Muskeln auf über Nacht. Ja, das ist gerade bei Menschen über 40 ganz, ganz wesentlich. Manche Leute schlafen viel besser, wenn sie einen leeren Magen haben. Andere können mit leerem Magen fast gar nicht schlafen, weil wenn sie hungrig sind, schlafen sie schlecht. Und das ist auch individuell verschieden. Also ich würde sagen, mach das, was für dich funktioniert. Ich bin schon ein Fan davon, von 3 Mahlzeiten plus vielleicht 1 oder 2 kleine Zwischenmahlzeiten, wenn man sie braucht, braucht nicht jeder. Und diese 3 Mahlzeiten sollten über mindestens 10 bis 12 Stunden verteilt sein. Also das heißt, du isst um 6.30 Uhr dein Frühstück und dann irgendwann zu Mittag und dann isst du halt um 19 Uhr dein Abendessen oder sowas in der Richtung. Das finde ich schon ideal und dann gehst du halt irgendwann 3-4 Stunden später schlafen. Aber wenn du spät heimkommst und es geht sich nicht anders aus bei dir, dann isst du eben später, weil es ist wichtiger, den Körper mit Nährstoffen zu versorgen, als ihm was vorzuenthalten. Ihr kriegt kein Mitarbeitssternchen für dem Körper Nährstoffe enthalten. Leider ist unsere ganze Ernährungsphilosophie mal drauf aufgebaut, was können wir alles weglassen? Was können wir noch alles streichen, damit es möglichst gesund ist? Und so funktioniert Gesundheit nicht. Gesundheit funktioniert nicht durch Verzicht, sondern eben der Körper alles kriegt, was er braucht. Also selbst wenn du spät heimkommst, wenn du spät Sport machst und deswegen unbedingt danach noch was essen musst, wenn du einfach hungrig bist, obwohl du schon genug gegessen hast, dann isst du auch spät am Abend. Ja? Also ja, nach und nach kannst du einen Rhythmus finden, der für deinen Körper passt. Aber grundsätzlich gilt, hör auf die Signale deines Körpers. Wenn du hungrig bist, dann isst du was. Dann habe ich die nächste Frage von der Dani. Sie sagt, danke für die spannende Koffeinfolge. Dazu eine Frage. Ist das Koffein auch im Schwarztee enthalten, wenn man ihn ganz lange, also 15 Minuten oder länger, ziehen lässt? Ich habe gehört, dann wirkt Schwarztee eher beruhigend als putschend. Das habe ich auch früher ganz oft gehört und ich habe mich extra noch einmal schlau gemacht, ob ich das eh richtig im Kopf hatte. Also, das Koffein, also erstens einmal haben wir eh schon mal besprochen, das Wort Tein und das man für Tee verwendet, also für den schwarzen Tee, grünen Tee, diese ganzen Tees, ist das gleiche wie Koffein. Auf Englisch heißt es beides Caffein. Das ist nur im Tee ein bisschen anders gebunden, deswegen nennt man es Tein. Es ist das gleiche. Also, das Koffein im schwarzen Tee wird innerhalb der ersten paar Minuten rausgelöst. Danach kommt nicht mehr Koffein nach. Also das heißt, ob du es jetzt 3 Minuten ziehen lässt oder 15 Minuten, es kommt nicht mehr wesentlich mehr Koffein da rein. Aber es werden mehr Gerbstoffe, diese Bitterstoffe gelöst. Die gehen dann ins Teewasser über und die können sich mit dem Koffein verbinden. Das heißt aber nicht, dass es gesperrt ist und dass das Koffein nicht mehr aufgenommen wird, sondern scheinbar nimmt man dann einfach das Koffein im Tee langsamer auf. Das heißt also, dass der schwarze Tee, grüner Tee, jeder Tee, der Koffein hat, wird dann, der putscht nicht so stark wie eine Tasse Kaffee mit dem gleichen Koffeingehalt, weil es nicht so schnell in den Körper geht, sondern es wird langsamer aufgenommen. Das heißt, es hält dann länger an. Das heißt also, die gleiche Menge schwarzer Tee würde dann sogar länger brauchen, bis sie abgebaut wird. Der Grund, warum es beruhigend wirken soll, ist, vermutet man es einfach, dass durch diese Gerbstoffe man das Gefühl hat. Also das ist eher ein Placebo-Effekt. Das Koffein ist quasi, die Wirkung ist nicht so schnell, dafür hält sie länger an. Das heißt, eigentlich müssen wir dann beim Schlafen gehen sogar noch mehr aufpassen, weil dann noch mehr Koffein im Körper sein kann. Also leider ein Gerücht, es wird nicht beruhigender, es wirkt vielleicht für dich so und vielleicht magst du starken Tee, spricht nichts dagegen, er kriegt nicht mehr Koffein, aber er kriegt ein Koffein, das länger im Körper verbleibt und langsamer ansteigt. Und deswegen haben wir gleich die nächste Frage von der Tamara, das war ein Kommentar auf Spotify, deswegen ich schaue mir die alle persönlich an, wenn ihr da Fragen habt, stellt sie mir die gerne, dann nehme ich das in die Folgen auf. Und zwar fragt sie, was hältst du von koffeinfreiem Kaffee als Alternative? Also, erstens mal muss man unterscheiden, koffeinfrei und entkoffeiniert. Koffeinfrei ist etwas bezeichnet, das von Natur aus kein Koffein enthält. Ja, also es gibt so, auch bei Kaffee gibt es so Kaffee-Alternative, so Zichorien-Kaffee oder früher mal gesagt Kinderkaffee, wer das noch kennt, so Getreide-Kaffee-Alternativen. Für einen ernsthaften Kaffeetrinker ist das keine Alternative, das weiß ich, aber wenn ihr ein ähnliches Mundgefühl habt und diese einfach eine dunkelbraune Flüssigkeit, die so ein bisschen sich anfühlt wie Kaffee, ist das eine sehr schöne koffeinfreie Alternative, die man jederzeit trinken kann. Den Kaffee, den du meinst, der ist entkoffeiniert, also wird das Koffein entzogen, das vorher drinnen war. Und da findet man Unterschiedliches so auch ein bisschen in den Studien. Und zwar, es gibt verschiedene Methoden, das Koffein aus dieser Bohne zu kriegen. Und die meisten Methoden, die heutzutage angewendet werden, verwenden Lösungsmittel. Also das sind verschiedene Lösungsmittel, es geht auch mit Wasser, aber die meisten verwenden scheinbar Lösungsmittel. Und dann ist es so, dass dann schon auch Rückstände dieser Lösungsmittel noch in dem Kaffee drinnen sind. Natürlich gibt es bei uns in Europa absolute Höchstgrenzen und es wird ganz streng kontrolliert und deswegen braucht man sich wahrscheinlich deswegen keine Sorgen machen. Aber nur, damit man sich darüber klar macht, da sind schon irgendwelche Lösungsmittel noch drinnen. Das heißt, da ist dann noch ein ganz kleiner Rest von Restkoffein drin, aber der ist so gering, dass er für die meisten Leute vom Schlaf her wahrscheinlich überhaupt kein Problem ist. Das ist also eine gute Alternative, wenn man sagt, ich möchte was Kaffeeartiges trinken, es soll so schmecken wie Kaffee, aber ich will meinen Schlaf nicht stören. Ich habe auch geschaut, ob sich dann die guten Eigenschaften, die ja Kaffee hat, also Kaffee hat ja Antioxidantien, unterstützt die Leber, soll gegen Alzheimer und solche Dinge vorbeugen, also soll ja auch bei Demenz helfen, also vorbeugend sein, ob das dann irgendwie weniger wird, weil das Koffein nicht da ist. Und die guten Eigenschaften scheinen beide weiterhin erhalten zu werden, wobei man dann jetzt nicht wahnsinnig viele Studien findet, aber die sollen weiter da sein. Also die guten Eigenschaften bleiben. Das Koffein, das einen Schlaf stört, fällt weg. Also wäre es eigentlich eine sehr gute Alternative. Dann wechseln wir total das Thema. Und zwar sind wir jetzt bei der Gerlinde. Die sagt, danke für den spannenden ersten Teil zum Thema Eiweiß. Bezüglich ganze Häuser bauen habe ich eine Frage. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Eiweißfolge erklärt. Die Nahrungsmittelunverträgliche wie mich, sie verträgt kein Gluten, Ei und Kuhmilch betrifft. Wie kann man unter solchen Bedingungen eine möglichst optimale Proteinversorgung schaffen? Ich habe jetzt mal mehr Fleisch gegessen. Sie sagt, sie kann keine Eier essen, sie kann keine Kuhmilch essen. Und dann ist ihr scheinbar nur noch Fleisch eingefallen. Und das fällt mir total oft auf, dass Menschen komplett vergessen, wie irrsinnig viele Proteinquellen es gibt. Und ja, da gibt es diese französische Studie, die sagt, die Hälfte der Proteinversorgung sollte tierisch sein, um optimal mit Nährstoffen versorgt zu sein, aber die andere Hälfte kann pflanzlich sein. Und ihr vergesst, glaube ich, oft, was das alles sein könnte. Ich verlinke euch in den Shownotes gerne mal unser Faustformel-Post, also sind die wichtigsten aufgezählt Proteinquellen. Aber wenn du jetzt sagst, du kannst keine Eier, also rede ich erstens wahrscheinlich von Hühnereiern und keine Kuhmilch essen. Das Gluten ist jetzt bei der Eiweißversorgung egal, weil da geht es eher um Brot und Pizza und so. Also wir haben neben dem Fleisch natürlich auch Fisch in allen Variationen, aber verträgst du nur die Kuhmilch nicht. Das heißt, du kannst Schaf- und Ziegenkäse noch essen. Wir haben Nussmus und ich zähle jetzt einmal, ich finde bei den Hauptmahlzeiten ist es so einfach, ja, weil so oft bestehen Hauptmahlzeiten ja nicht aus Käse und Eier, da gibt's ja von Fleisch und Fisch angefangen über Bohnen und Linsen und Nüsse und Sojaprodukte. Da gibt's ja unendlich viele Variationen. Wir haben hier die Faustformel Foodplan App und in dieser App sind knapp 1000 Rezepte. Und davon ist ungefähr ein Drittel mit Fleisch und Fisch, ungefähr ein Drittel vegetarisch und ungefähr ein Drittel vegan. Und jetzt für die Gerlinde würde ja das Vegetarische wegfallen, weil vegetarisch ist ja mit Milch und Kuhmilch und Eiern. Obwohl sie da auch noch ein paar essen könnte, aber okay. Aber Kuhmilch und Eier, dann fällt ein Drittel weg. Es sind noch über 600 Rezepte, die ausreichend Eiweiß enthalten nach der Faustformel. Und man kann in der Foodplan-App auch nach Unverträglichkeiten filtern. Du kannst sagen, kein Gluten, kein Ei, keine Kuhmilch. Dann tauchen die alle auf. Das Schwierigste finde ich, gerade wenn man jetzt auf Milch und Eier reagiert und die nicht essen soll, ist, finde ich, das Frühstück. Weil wir da halt oft eher in Sachen Eierspeise, Käsebrot, Müsli, Joghurt und so denken. Und das fällt halt dann bei ihr weg. Und da braucht man meistens noch Alternativen. Also erstens einmal, wie gesagt, wer Kuhmilch nicht verträgt, und da geht es ums, wenn sie von dieser Unverträglichkeit redet, dann redet sie von einer Unverträglichkeit aufs Casein, also auf das Milcheiweiß, nicht auf die Laktose. Und dann kann sie aber Schaf und Ziege essen. Dann könnte sie Fisch, ich weiß, bei Frühstück denkt nie jemand an Fisch, aber denkt nur an Lachsbrote oder geräucherte Forelle oder irgendwelche Heringe. Nussmus, unterschätzt nicht Nussmus, oder auch Erdnussmus, ist offiziell keine Nuss, aber Erdnussmus auf Brot zum Beispiel. Es gibt auch pflanzliche Alternativen für Joghurt und Skyr, also zum Beispiel Sojajoghurt. Ein bisschen vorsichtig da, weil Kokos- und Haferjoghurt enthalten praktisch kein Eiweiß. Also da muss man meistens auf Soja zurückgreifen. Man kann sich Aufstriche machen, wenn man sie nicht aus Topfen, also auf Quark machen kann, zum Beispiel aus Tofu, aus Hülsenfrüchten, ich sage nur Hummus. Also es gibt extrem viele Variationen und einfach mal ein bisschen so... Es ist total einfach, optimal mit Protein versorgt zu werden. Also das sind normale Portionen, das ist die Handtellergröße, das ist alles. Ja, Eiweiß ist wichtig, ja, Protein ist wichtig. Aber es ist nicht so schwierig, wie die meisten tun, und wir brauchen auch nicht irgendwelche zusätzlichen Pulver. Man muss ein bisschen so die verschiedensten Varianten ausdenken und sich ausprobieren. Und dann, wie gesagt, in unserer Foodplan-App kannst du auch danach filtern, sodass du nur die Rezepte siehst, die du verträgst. Genau, weil noch einmal zu den Hülsenfrüchten. Wenn du Hülsenfrüchte und Getreide am gleichen Tag isst, ist die Eiweißwertigkeit, das sind die ganzen Häuser, von denen sie geredet hat, gleich gut wie Fleisch. Ja, also es gibt überhaupt keinen Grund, warum man auch mit Unverträglichkeiten nicht optimal versorgt sein soll, ohne dass man ständig nur Fleisch isst. Dann haben wir die Sabine, die hat auch zwei Fragen. Also, macht es bei Hülsenfrüchten einen Unterschied, ob aus der Dose oder selbst eingeweicht und selbst gekocht? Also meine Kichererbsen oder meine Bohnen, kaufe ich die in der Dose oder im Glas? Oder ist es, macht es von den Nährstoffen her einen Unterschied, wenn ich die selber koche? Und die Nährstoffe sind praktisch kein Unterschied. Es kann sein, je nachdem, wie alt deine Bohnen zu Hause sind, dass sie ein bisschen weniger Nährstoffe haben. Aber grundsätzlich macht es von dem her, ist es absolut das Gleiche, macht überhaupt keinen Unterschied. Wo es einen Unterschied macht, ist erstens, selbst einweichen und kochen ist viel billiger als die Dosen oder Gläser. Und das andere ist, immer wenn du eine Dose kaufst, ist diese Metalldose innen mit einer Plastikfolie ausgekleidet. Ja, das ist heutzutage bei allen Dosen so. Und diese Plastikfolien, die geben Stoffe an das Innere ab, vor allem wenn es eine Flüssigkeit ist. Ja, und das heißt, wir haben das Problem, und da mache ich gern mal eine Folge dazu, zu Mikroplastik und endokrine Disruptoren, sagt man dazu. Das sind Stoffe, die unsere Hormone stören können. Und die sind in diesen Folien drinnen, sonst könnte man auch die Dosen nicht so aufreißen. Das heißt, da sind, ich sage jetzt ganz vereinfacht dazu, Weichmacher drinnen, die auch in das Innere übergehen. Das heißt, du hast das Problem vom Mikroplastik und den endokrinen Disruptoren. Und das andere ist, für mein letztes Buch habe ich mal ausgerechnet, so den ökologischen Fußabdruck und wie man das besser machen kann, also wie man nachhaltiger essen kann. Und da ist es einfach so, dass wenn wir Kichererbsen oder Bohnen kochen und die in Gläser oder in Dosen abfüllen und die durch den halben Kontinent oder noch weiter herumkarren, damit sie bis bei uns im Supermarkt sind, verbraucht es ziemlich viel Energie, weil einfach Bohnen oder Kichererbsen in Wasser eingelegt wiegen mehr, als wenn du einen Sackerl trockene Kichererbsen oder Bohnen transportieren musst. Und deswegen kommt ein ziemlicher ökologischer Fußabdruck zusammen. Und wenn wir dann die Dinge eben in der Dose oder im Glas kaufen, bis wir dann gleich viel Protein gegessen haben, also wenn wir die Proteinmenge angleichen, haben Kichererbsen in der Dose einen höheren ökologischen Fußabdruck als Schweinefleisch. Deswegen, man muss immer auch schauen, nicht nur, ist es ein Convenience-Produkt, ist es verarbeitet, wie wurde es transportiert, das spielt eine sehr große Rolle auch für den ökologischen Fußabdruck. Also das sind die einzigen zwei Kriterien, Mikroplastik und ökologischer Fußabdruck, sonst spricht nichts dagegen. Und das Mikroplastik umgehst du, wenn du es im Glas kaufst, wenn es das gibt. Die zweite Frage, ich finde es ganz spannend auch, wenn man kalte Kartoffeln wieder erhitzt, kommt die Stärke dann zurück? Also, dazu müssen wir mal wissen, wovon sie hier redet. Wenn man, wir wissen ja, Kartoffeln oder auch Nudeln und so bestehen ja aus Stärke. Und wenn wir die gekocht haben und essen, dann verdauen wir das und dann zerlegt der Körper das in viele kleine Zuckermoleküle. Ja, schnippelt sich was ab und macht daraus, und das sind immer kleine Zuckermoleküle. Und das erhöht dann unseren Blutzucker und liefert uns Energie. Wenn ich aber Kartoffeln zuerst koche und dann abkühlen lasse, dann verändert sich beim Abkühlen diese Stärke, die verbindet sich miteinander, die verklebt quasi. Und dann wird sie entwickelt sie eine Form, die wir nicht mehr verdauen können. Und dann ist sie, dann nennen wir das resistent, weil sie ist resistent dagegen, von uns verdaut zu werden. Das heißt also, wir essen sie und sie geht durch den Darm durch und wir können es aber nicht mehr zerlegen. Und jetzt geht sie durch bis in die unteren Darmbereiche, in den Dickdarm. Und dort sind jetzt Bakterien, die das Ding aber zerlegen können und machen daraus nützliche Stoffe für uns. Kurzkettige Fettsäuren, die uns helfen, die unsere Darmwand schützen und uns vor Krebs beschützen zum Beispiel. Deswegen sind Ballaststoffe, die ich ein total spannendes Thema finde. Und ich weiß, irgendwie interessiert es nie jemanden. Aber wenn es euch interessiert, bitte schreibt mir das unter die Folgen, weil ich würde so gern mal über Ballaststoffe im Detail reden. Aber resistente Stärke ist eben ein Ballaststoff. Das heißt, wir können es nicht verdauen, aber sie liefern Futter für unser Mikrobiom. Und daraus wird Nützliches, was uns wieder zugutekommt. Und jetzt ist die Frage, also wir haben sie gekocht, wir haben sie abgekühlt. Und jetzt machen wir die Kartoffeln nochmal warm. Zum Beispiel machen wir Bratkartoffeln am nächsten Tag. Wird dann diese resistente Stärke wieder verfügbar oder nicht mehr? Und die gute Nachricht, glaube ich, jetzt in dem Fall für Sie ist, sie wird nicht verfügbar, sie bleibt resistent. Das heißt, ihr könnt abgekühlte Kartoffeln, sie müssen aber mindestens 12 Stunden abgekühlt sein, wieder erhitzen, ohne dass die Stärke dann für uns verfügbar ist. Wir reden aber hier nicht von der ganzen Stärke. Also es geht um ein paar Prozent der Stärke in der Kartoffel werden umgewandelt. Aber Kartoffeln, die abgekühlt und wieder erhitzt werden, das gleiche gilt übrigens für Reis, sind gut für unser Mikrobiom und haben keine so starke Wirkung auf den Blutzucker, weil eben ein Teil der Stärke zu den Bakterien wandert. Okay, dann sind wir beim Aufwärmen geht's weiter. Die Melanie möchte wissen, ich koche jeden Tag frisch, weil ich gelesen habe, bestimmte Lebensmittel aufzuwärmen wäre giftig oder ungesund. Zum Beispiel Reis, Kartoffeln, Eier und Zwiebeln. Nachdem ich viel mit Zwiebeln und Knoblauch koche, weil es gesund ist, fällt, wenn ich das berücksichtige, was im Internet steht, das Aufwärmen vieler Gerichte weg. Ist da was Wahres dran? Kann man bedenkenlos aufwärmen und was eignet sich eher weniger? Gilt das für Erwachsene oder auch für Kinder? Also. Erstens, super, dass du frisch kochst, das ist sowieso das Beste, das stimmt immer. Wenn wir Dinge erhitzen, gehen Nährstoffe verloren. Nicht alle, aber manche. Dann wäre es besser, wenn wir gewisse Sachen roh essen, weil manche Sachen sind einfach sehr hitzeempfindlich. Aber andere Nährstoffe werden besser verfügbar. Also Menschen sollten einen Teil roh und einen Teil gekocht essen. Und es hängt dann auch mal davon ab, wie hoch und wie stark und wie lang wir etwas erhitzen. Also für den Brokkoli macht einen Riesenunterschied, ob er bei 200 Grad im Ofen rösten muss oder in der Heißluftfritteuse oder ob er sanft gedämpft wird bei 100 Grad. Also das macht für die Nährstoffe einen Riesenunterschied. Dann, wenn wir das jetzt mal erhitzt haben und abkühlen, und nochmal erhitzen, gehen nochmal mehr Nährstoffe verloren. Aber je öfter wir das machen, umso mehr Nährstoffe gehen verloren. Es wird aber nicht giftig, es wird nicht schädlich. Ja? Nichts davon. Früher hat man gesagt, mit Pilzen und Spinat, auch das stimmt nicht. Das heißt, wenn du sorgfältig mit deinen Lebensmitteln umgehst, also geht es eher um Verkeimung und dass es nicht hygienisch war, spricht überhaupt nichts dagegen, etwas wieder aufzuwärmen. Auch nicht Zwiebeln oder Knoblauch. Bei den Kartoffeln haben wir gerade gelernt, ist es sogar besser. Was aber wichtig ist, ich habe gerade gesagt, je öfter du es erwärmst, umso mehr Nährstoffe gehen verloren. Also es wird nicht giftiger, es wird einfach weniger gut für uns, ja, also weniger nützlich. Und dabei ist es ganz wichtig, erstens einmal, wenn etwas gekocht wurde, wie schnell es danach runtergekühlt wurde. Das ist im Haushalt oft ein bisschen schwierig, weil man kann die heiße Suppe nicht einfach in den Kühlschrank stellen, weil dann wird alles andere da drinnen aufgewärmt. Aber die Profis, die eben so Fertiggerichte herstellen, die machen das oder auch Kantinen, die etwas vorbereiten, die tun das ganz schnell runterkühlen, weil sie wissen, dann werden am meisten Nährstoffe erhalten. Und dann, und das ist wichtig für zu Hause, ist, wärm nur den Teil auf, den du gerade essen willst. Und das klingt jetzt so blöd, aber Jeff, du hast einen riesen Topf Suppe gemacht. Und jetzt willst du am nächsten Tag was davon essen und die meisten stellen den ganzen Topf auf dem Herd, wärmen es auf, nehmen ihren Teller weg und lassen es wieder abkühlen. Und der nächste, 2 Stunden später, wärmt das Ganze wieder auf und wieder, und dann wird es da und aufgewärmt und abgekühlt und aufgewärmt und abgekühlt. Und das wollen wir verhindern. Was wir machen wollen, ist eben, dass du deinen Topf mit Gulaschsuppe, Linsensuppe, was immer hast, du nimmst nur den Teil weg, den du essen möchtest und den erhitzt du nochmal, sodass wir es nur einmal aufwärmen. Und weil wir gerade beim Aufwärmen sind und sich viele Leute etwas ins Büro mitnehmen und die Mikrowelle so einen schlechten Ruf hat, ich mache diesen Job jetzt dann doch schon recht lange und ich war immer, seit 25 Jahren suche ich was Negatives, was ich zur Mikrowelle sagen kann, weil sie mir unsympathisch ist. Aber nichtsdestotrotz, es gibt einfach nichts Negatives zur Mikrowelle zu sagen. Die Mikrowelle ist eine tadellose Methode, etwas aufzuwärmen und wenn ihr die Gelegenheit habt im Büro, dann macht es. Ganz wichtig aber, nicht in Plastik. Das Wort Mikroplastik ist heute schon ein paar Mal gefallen. Und ich weiß, weil es ist so, ihr nehmt in diesem Plastikgeschirr, ich will jetzt keine Marke nennen, nimmt man sich etwas mit ins Büro oder halt zum Mittag und dann stellt man es schnell in dem Geschirr eben in die Mikrowelle und wärmt es auf. Und dabei gehen viele Stoffe einfach ins Essen über, weil das keine gute Idee ist, Nahrungsmittel in diesen Plastikern zu erhitzen. Und deswegen tut es bitte auf ein mikrowellentaugliches Geschirr stellen und dann darin erhitzen. Wenn da drauf steht, das Plastik ist mikrowellengeeignet, heißt das nur, dass es nicht schmilzt, wenn du es in die Mikrowelle tust. Das heißt nicht, dass da keine Schadstoffe in euer Essen gehen. Also ganz wichtig, wie gesagt, zum Thema Mikroplastik und so kann ich gern mal was machen, wenn euch das interessiert. Aber zum Thema Aufwärmen, absolut problemlos. Zwiebeln, Knoblauch, alles kein Problem. Reis, Kartoffeln, so viel du willst. Bitte nur einmal, also nur portionsweise aufnehmen und wenn dann Mikrowelle, kein Plastik. Das war auch schon die letzte Frage für heute. Ich hoffe, das hat mal wieder einige der Fragen beantwortet. Ich kriege ganz viele von euch, das freut mich sehr. Wie gesagt, schickt mir eine E-Mail an podcast@faustformel.com, wenn ihr Fragen habt. Gerne schreibt einfach unter die Podcast, unter die Folgen drunter, wenn ihr irgendwelche Kommentare oder Ideen oder Fragen habt, dann mache ich das sehr gerne in den nächsten Folgen, weil ich lasse mich so immer gerne von euch inspirieren und nehme das dann auf und deswegen liebe ich solche Fragen, Folgen auch zwischendrin mal. Nächste Woche machen wir dann weiter mit dem Zucker und übernächste Woche mit den Süßstoffen. Die Folgen habe ich noch nicht aufgenommen. Das heißt, wenn ihr das hört und ihr habt Fragen, schreibt es mir drunter, schreibt mir E-Mails, dann stelle ich sicher, dass ich das auch noch in die Sendung aufnehmen kann. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann.